Dankeschön, dass du uns in Bewegung gebracht hast. Das ist gut, denn jetzt müsst ihr etwa eine Stunde auf eurem Platz sitzen bleiben, weil jetzt kommt ein Vortrag. Ja, eigentlich hatte ich mal gehofft, bei diesem Anlass ein Buch präsentieren zu können, das ich in den letzten Jahren ausgearbeitet habe auf die Anregung und Inspiration von einem weiteren Akademiemitglied hin, Yorgos Tservas, einem Deutsch-Griechen, der leider wegen einer familiären Verpflichtung in Griechenland heute nicht bei uns dabei sein kann. Und wir hatten schon vor einigen Jahren die Idee ausgeheckt, wir müssten mal etwas zum Thema Europa schreiben. Ein visionäres Buch, das sich mit der Frage beschäftigt, wie eine menschendienliche Zukunft Europas aussehen kann. Und das vor dem Hintergrund der Ursprungssituation des europäischen Geistes, die wir in den Texten aus dem alten Griechenland rekonstruieren können. Dieses Buch ist dann auch tatsächlich entstanden. Ich habe, wie gesagt, in den letzten Jahren daran gearbeitet, aber es ist uns noch nicht gelungen, einen Verlag zu finden, sodass es heute schon in gedruckter Form vorliegen könnte, was aber, denke ich mal, im Laufe der nächsten Monate dann noch nachgeholt werden kann. Ich erwähne das einfach deswegen, weil ich meinen Vortrag gerne mit einigen Worten beginnen möchte, die diesem Buch entnommen sind, nämlich die ersten Worte dieses Buches, die in dem Proemium niedergeschrieben sind, das quasi als Einleitung für das Buch vorgesehen ist. Und diese Worte lauten wie folgt. Europa ist schön. Europa ist schön. Europa ist mutig. Europa ist frei. Europa ist entschlossen. Sie nimmt die Chance wahr, die sich ihr bietet, und sie greift zu. Europa packt den Stier bei den Hörnern. Sie lässt sich ein auf das Wagnis einer ungewissen Zukunft. Auf dem Rücken des Stieres schifft sie sich ein zu einer kühnen Reise durch das Meer der Zeit. Diejenigen von euch, die den Mythos der Europa kennen, haben die Anspielung wohl wahrgenommen. Die spielt natürlich an auf die Geschichte, die von der phönizischen Königstochter Europa handelt, die einst von Zeus entführt, mitgenommen wurde oder wie auch immer über das Meer nach Kreta und von deren Namen der Kontinent sich herleitet, in dem wir leben und über dessen Zukunft wir hier miteinander nachdenken wollen. Dieser Mythos handelt, man kann ihn zumindest so lesen, ich werde heute Abend dann noch einmal auf diesen Mythos zu sprechen kommen, dieser Mythos handelt von einer jungen Frau, die sich auf das Leben einlässt, die es wagt, in eine ungewisse Zukunft aufzubrechen, ja, die sich einem Gott, was immer das auch sein mag, der ihr in Stiergestalt erschienen ist, anvertraut. Eine mutige, tatkräftige junge Frau. Das ist die Europa, von der der Mythos erzählt. So war es am Anfang, aber wie ist es jetzt, hier und heute? Was ist aus dieser Europa geworden, die in ihren jungen Jahren mutig, entschlossen und tatkräftig war und den Stier bei den Hörnern packte? Ich habe gerade ein Interview von dem Philosophen George Steiner gelesen im Nachrichtenmagazin Focus, in dem Steiner die These vertritt, Europa sei alt geworden, Europa sei müde gewonnen, ja mehr noch, Europa sei im Zuge des 20. Jahrhunderts infolge zweier verheerender Weltkriege ausgebrannt. Für uns Europäerinnen und Europäer ist das natürlich keine gute Nachricht, denn wir brauchen eigentlich den ursprünglichen Geist der phönizischen Königstochter Europa. Wir brauchen den Mut, wir brauchen die Bereitschaft, uns auf das Wagnis des Lebens einzulassen. Wenn man nur die Herausforderung bedenkt, vor der die Menschheit im Allgemeinen und Europa im Besonderen heute steht. Diesen Herausforderungen werden wir nur begegnen können, wenn wir etwas von dem guten Geist der Europa in unserer Welt neuerlich zur Geltung bringen können. Was sind das für Herausforderungen, an die ich da denke? Nun, da ist natürlich zunächst einmal die große Mega-Herausforderung, vor der die Menschheitsfamilie im Ganzen heute steht, der Klimawandel, der auch an Europa nicht spurlos vorbeigehen wird. schon jetzt, ja man könnte sagen sogar hier und heute, merken wir die Auswirkungen der klimatischen Veränderungen, die unseren Planeten heimsuchen. Extremwetterlagen nehmen in Europa zu, Dürre und Starkregen, wir haben ja davon in den Nachrichten gehört. Darüber hinaus wird der Klimawandel, soweit wir das vorhersagen können, bis dato nie gekannte Migrationsbewegungen auslösen, die sicherlich auch in die gemäßigteren Regionen dieser Welt vordringen werden. Und das sind eben die Regionen, die man in Europa findet. Also Herausforderung Nummer eins, der Klimawandel. Herausforderung Nummer zwei sind die neuen Friktionen und Verschiebungen in der globalen Architektur. Der Krieg in der Ukraine hat ja deutlich gemacht, dass die europäischen Ostgrenzen militärisch bedroht sind, was dazu führt, dass sich Europa halt auch sicherheitspolitisch neu aufstellen muss. Wir haben auch festgestellt, in welchem Maße wir militärisch von den Vereinigten Staaten von Amerika abhängig sind. Und all das nötigt eigentlich Europa zu einer neuen geopolitischen Positionsbestimmung, von der wir auch noch nicht so recht absehen können, wie sie eigentlich genau aussehen wird. Man spricht ja auch von einem geopolitischen Systemkonflikt. Joe Biden jedenfalls hat in seiner Warschauer Rede zum ersten Jahrestag des Einmarsches der russischen Truppen in der Ukraine diese These vertreten, dass ein neuer Systemkonflikt im globalen Maßstab entbrannt sei zwischen Autokratie und Demokratie, wobei die Demokratie in seiner Wahrnehmung durch die Vereinigten Staaten von Amerika repräsentiert wird, worüber man natürlich streiten kann, und die Autokratie, darüber kann man weniger streiten, durch die Volksrepublik China. Und auch dieser Systemkonflikt, denke ich, nötigt dazu, dass sich Europa in vielerlei Hinsicht neu ausrichtet, die Außenpolitik, die Sicherheitspolitik, die Wirtschaftspolitik neu bedenkt und was auch dazu führen wird, dass wir uns von so manchen neoliberalen Illusionen werden verabschieden müssen, die uns doch lange genug den Gedanken nahegelegt hat, man könne Wandel durch Handel erreichen und durch einen globalen Welthandel eben auch die Idee der Demokratie in anderen Kontinenten verorten und verankern, was, wie wir heute feststellen müssen, so nicht funktioniert hat. All das zwingt natürlich auch Europa, die europäischen Nationen dazu, wesentlich mehr Bemühungen zu beginnen, um zu einer funktionalen und auch zukunftsfähigen politischen Einheit zu werden, wenn denn Europa eben nicht in diesem Systemkonflikt zwischen Amerika und China oder Demokratie und Autokratie zerrieben werden will. Zumal, und das ist dann die vierte Herausforderung, von der ich spreche, dieser Konflikt auch längst innerhalb der Staaten der Europäischen Union oder innerhalb der Europäischen Union angekommen ist. Wir erleben ja ein neues Aufkommen von Populismen, von Demagogen. Wir denken an Polen und Ungarn, wo die Demokratie inzwischen doch beträchtlich in die Defensive geraten ist. Aber wir müssen gar nicht so weit blicken. Auch in Deutschland, in Italien oder Frankreich ist die neue Rechte im Vormarsch. Oder sagen wir so, autokratisch gesonnene Gruppen üben zunehmend Druck auf die politischen Institutionen aus. Und das alles wird dann noch sozusagen begleitet von einer fünften Herausforderung, deren Ausmaße wir auch in diesen Tagen überhaupt erst langsam aber sicher zu ermessen beginnen. Ich rede vom digitalen Wandel, von den außerordentlichen neuen technologischen Möglichkeiten, bedingt durch die rasante Entwicklung im Feld der künstlichen Intelligenz oder eben auch anderer Technologien wie Robotik, Gentechnologie, Biotechnologie, die uns einerseits unglaubliche Utopien in Aussicht stellen, die andererseits aber auch außerordentliche Herausforderungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch das demokratische Selbstverständnis unserer Gesellschaften mit sich bringen. Auch ökonomisch gesehen wird die Digitalisierung oder der Triumphzug der künstlichen Intelligenz eine Herausforderung für Europa sein. Da zumindest ist das, was man immer wieder hört, die Gefahr besteht, dass wir technologisch eben von China oder auch den Vereinigten Staaten von Amerika abgehängt werden. Das ist nun eine wirklich breite Themenpalette, die wir traktieren könnten, wenn wir über die Zukunft Europas miteinander ins Gespräch kommen wollen. Alles verschiedene Aspekte, die einer eingehenden Analyse und Diskussion bedürfen, was wir hier im Rahmen dieser Sommerakademie kaum in der gebotenen Ausführlichkeit werden leisten können. Aber vielleicht sind das alles ja auch Themen für künftige Sommerakademien, die sich dann mit spezifischen Herausforderungen für Europa beschäftigen können. Hier ist es mir nun zunächst einmal darum getan, Und es ist mir darum zu tun, den Blick noch etwas mehr zu weiten und, sagen wir mal, eine etwas höhere Flughöhe zu wählen, nämlich eine Flughöhe, die von der Frage bewegt wird, was denn eigentlich geschehen muss, damit wir als Europäerinnen und Europäer diesen Herausforderungen begegnen können. Was geschehen muss, damit Europa, um noch einmal in dem mythischen Bild zu bleiben, ihre Müdigkeit ablegt und vielleicht doch noch einmal neuerlich den Stier bei den Hörnern packt. Um nun eine Antwort auf diese Frage zu finden, was müsste denn eigentlich geschehen, um Europa mit neuer Vitalität zu energetisieren, ist es wahrscheinlich zunächst einmal ganz hilfreich, wenn wir uns der Frage zuwenden, was Europas Müdigkeit eigentlich verursacht hat. Denn erst wenn wir verstanden haben, wo diese Müdigkeit herkommt, dann können wir der Frage nachgehen, wie Europa zu neuen Kräften kommen kann. Vielleicht zu einer Wiedergeburt oder zu einer Renaissance oder womöglich sogar zu einer Re-Renaissance, wie es ja der Titel meines Vortrages andeutet. Dieses Stichwort Renaissance gibt, wie ich denke, im Übrigen die Richtung vor, in die sich unsere Gedanken bewegen können. Denn das Stichwort Renaissance kann uns ja daran erinnern, dass es in der Geschichte Europas eben mal eine solche Renaissance gegeben hat. Eine Wiedergeburt dessen, was ich in diesem Vortrag den europäischen Geist nennen möchte. Und es gab nicht nur eine Wiedergeburt. Europa hat sich immer wieder neu erfunden. Und so haben wir einigen Grund, ermutigt zu sein, bei dem Projekt an einer Renaissance Europas zu arbeiten. Aber was ist gemeint, wenn ich von einer Renaissance spreche? Wenn wir dieser Frage nachgehen wollen, können wir uns für einen Augenblick an der Epoche orientieren, die eben in den Geschichtsbüchern unter der Überschrift Renaissance abgehandelt wird. Eben diese Zeit des Humanismus, des italienischen Humanismus im 15. und 16. Jahrhundert. Wenn wir diese Renaissance in Augenschein nehmen, dann sehen wir, dass die Renaissance allem voran eine geistige Bewegung gewesen ist. Diese Renaissance brachte, wenn man so will, eine Disruption, um dieses Modewort zu verwenden, eine Disruption der kulturellen Matrix des europäischen Kontinentes. 1000 Jahre lang war Europa beherrscht von der Macht der römisch-katholischen Kirche. Und dann innerhalb von relativ kurzer Zeit, auf relativ engem Raum, von relativ wenigen Leuten propagiert, entstand eben diese Bewegung der Renaissance, die tatsächlich zu einem Umdenken geführt hat, zu einer Neujustierung der geltenden Werte, zu einem neuen Menschenbild, zu einem neuen Wissenschaftsverständnis, zu einem neuen Weltbild, ja tatsächlich zu einer geistigen Reform oder eben sogar zu einer geistigen Disruption. Und ich verweise deswegen darauf, weil ich glaube, dass genau eine solche Renaissance oder eben Re-Renaissance dasjenige ist, was Europa heute neuerlich braucht. Wir sollten uns nach meinem Dafürhalten wieder auf dasjenige besinnen, was wir den europäischen Geist nennen können. Eben der Geist, der Europa, ja sagen wir mal so, der Europa einmal groß gemacht hat, der die Werte hervorgebracht hat, die uns bis heute für uns als Menschen der europäischen Kultur wichtig und heilig sind. Werte wie Individualität, Werte wie Freiheit, Werte wie Gerechtigkeit, um nur einige Beispiele zu nennen. Ich glaube, wir brauchen die Rückbesinnung auf den europäischen Geist, um eben eine Vision für ein künftiges Europa entwickeln zu können. Wir brauchen, glaube ich, diese Rückbesinnung auf den europäischen Geist, um überhaupt die Werte zu finden, an denen wir Maß nehmen können, an denen wir uns orientieren können, die uns eine Navigationshilfe bieten, wenn wir auf eine gute Weise in die Zukunft kommen wollen. Wir brauchen diesen europäischen Geist, um zu wissen, was es denn eigentlich zu verteidigen gilt, wenn wir heute wieder neuerlich über Sicherheits- und Verteidigungspolitik diskutieren. Wir brauchen auch den europäischen Geist, um eine Handhabe dafür zu finden, einen geistigen Rahmen zu finden, der es uns erlauben kann, die neuen Technologien so einzubinden und so zu kontextualisieren, dass nicht wir von der technologischen Entwicklung quasi davongetragen werden, sondern dass wir eine Idee davon haben, wie wir eigentlich die neuen technischen Möglichkeiten handhaben wollen, wie wir uns auf eine gute Weise zu ihnen verhalten wollen. Ich denke also, dass die Aufgabe, vor der wir heute stehen, darin besteht, den Geist Europas neuerlich zur Sprache zu bringen, neue Sprach- und Ausdrucksformen für diesen Geist zu finden, sodass von diesem Geist begeistert eine wirkliche Transformation und Veränderung in Europa möglich wird. Denn wir brauchen Transformation, wir brauchen Veränderung und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die einzige Kraft, die in der Menschheit wirklich eine nachhaltige Veränderung hervorbringen kann, die Kraft der Begeisterung ist, die eben aus der Rückbindung an den Geist hervorgeht. Moralische Appelle, glaube ich, werden nichts ausrichten. Ich glaube auch nicht, dass wir mit Hilfe von neuen Technologien den Herausforderungen der Zukunft werden begegnen können. Nein, ich glaube, wir brauchen Begeisterung und eben deswegen die Renaissance des europäischen Geistes. So viel als Vorrede. Nun schauen wir uns mal an, wie es eigentlich aussieht in Europa. Und damit komme ich zu meiner Diagnose und die Diagnose lautet auf Entgeisterung oder schlimmer noch Geistlosigkeit. Ich glaube, das Europa der Gegenwart leidet unter Entgeisterung. Und das sieht man eben an dem Mangel an Begeisterung für das europäische Projekt. Wo ist unsere Begeisterung geblieben? Noch in den 80er oder 90er Jahren konnte man Menschen finden, die begeistert waren von der Idee eines politisch einigen Europa. Von der Idee, dass Nationalstaaten ihre Konflikte am Ende eines kriegerischen Jahrhunderts überwinden können, um eine gemeinsame politische Zukunft zu suchen. Diese Begeisterung ist uns irgendwie verloren gegangen. Sie ist uns irgendwie abhanden gekommen. Und an die Stelle der Begeisterung ist etwas anderes getreten, was vielleicht auch ehrenwert ist, aber was uns nicht wirklich voranbringt, nämlich Moral. Wir haben eine unglaubliche Fülle von Moral und politischer und Political Correctness, die unsere öffentlichen Diskurse beherrscht, aber wenig Begeisterung. Ich vertrete ja den Standpunkt, dass Moral und Geist sich umgekehrt proportional zueinander verhalten. Das heißt, je mehr Moral in einer Gesellschaft dominiert, desto weniger Geist ist da. Aber wo Geist ist, wo Menschen begeistert sind, da brauchen sie gar keine moralischen Imperative, weil sie wissen, was wichtig, was richtig ist, was gut ist und wofür sie ihre Zeit und ihre Energie zum Einsatz bringen wollen. Den Mangel an Begeisterung kann man auch daran feststellen, dass es immer mehr persönliche Sinnkrisen in unseren Gesellschaften gibt, immer mehr psychische Erkrankungen und dergleichen mehr. Und wenn man das eben alles zusammennimmt, dann könnte man schon den Eindruck gewinnen, dass Europa von allen guten Geistern verlassen zu sein scheint und eine allgemeine Entgeisterung um sich greift. Wie konnte es dazu kommen? Eine mögliche Antwort habe ich gefunden in einem Essay mit dem Titel Europa aus dem Jahre 1799. Ist also schon ein paar Jahre alt, dieser Essay. Aber der Satz, der da steht, von dem glaube ich, dass er nach wie vor sehr präzise die geistige, spirituelle Großwetterlage über Europa zum Ausdruck bringt. Er stammt von dem Dichter Friedrich von Hardenberg, den meisten bekannt unter seinem Künstlernamen Novalis. Und der Satz lautet, wo keine Götter sind, walten Gespenster. Wo keine Götter sind, walten Gespenster. Und ich glaube, dass dieser Satz in der Tat sehr präzise die Pathologie des heutigen Europa beschreibt. Es gibt hier keine Götter mehr. Und da, wo keine Götter mehr sind, da lebt man eben unter einer Gespensterherrschaft. Wenn diese Diagnose zutrifft, und das ist nur die kühne These, mit der ich euch heute Abend traktieren möchte, wenn diese Diagnose zutrifft, dann haben wir in Europa ein religiöses Problem. Wir haben ein religiöses Problem. Was soll das heißen? Nicht das, was die meisten darunter verstehen. Das Problem ist nicht, dass die Kirchen keinen Zulauf mehr finden oder dass die Menschen sich von den religiösen Institutionen abgekehrt haben. Das ist nicht der Punkt, der mir wichtig ist. Der Punkt, der mir wichtig ist, ist der, dass wir in Europa mehrheitlich die Religio, das heißt, es ist ein lateinisches Wort, was auf Deutsch so viel bedeutet wie Rückbindung, die Rückbindung an etwas verloren haben, das uns Menschen unbedingt angeht. Das, was uns unbedingt angeht, ist ein Zitat von dem Theologen Paul Tillich, mit dem er definiert hat, was eigentlich Gott bedeutet. Das, was uns unbedingt angeht. Dasjenige, was uns Sinn stiftet. Etwas, das dem Menschen der Sinnhaftigkeit seines Seins gewiss sein lässt. dasjenige, was letzten Endes ganze Kulturen hervorgebracht hat, die versucht haben, dem, was uns unbedingt angeht, Antwort zu geben. Und so etwas ist uns im Zuge der verschiedenen Aufklärungs- und Säkularisierungswellen, die Europa seit der Renaissance durchlaufen hat, auf eigentümliche Weise verloren gegangen. Aber dadurch ist eine Leerstelle entstanden, in die eben dasjenige eingetreten ist, was Novalis in dem genannten Zitat als die Gespenster beschreibt. Was sind das für Gespenster? Es sind Gespenster, die sich eben anschicken, die Sinnstiftung des menschlichen Lebens da zu übernehmen, wo es keine Götter mehr gibt, wo nichts mehr da ist, was den Menschen unbedingt angeht. Woran denke ich dabei? Nun, ich denke dabei an dasjenige, was für unser Leben so wichtig und so richtungsweisend geworden ist. Die Wissenschaft, die uns in Aussicht stellt, was Wahrheit ist, ermitteln zu können. Unsere Technik, die uns Macht über die Natur und über die Welt gegeben hat. Die Ökonomie, die uns einen bis dato nie gekannten Wohlstand beschert hat. Aber natürlich auch politische Ideologien und Moral, die uns Wegweisung versprechen. All das ist in der Welt der europäischen Neuzeit von großer Bedeutung geworden, hat aber dazu geführt, dass uns eben eine Sinnquelle, eine wirklich verlässliche Sinnquelle abhanden gekommen ist. Stattdessen glaubt der europäische Mensch der Moderne, er selber sei für die Sinnstiftung seines Lebens verantwortlich. Und er versucht sich eben dementsprechend seit einigen Jahren zunehmend selbst zu optimieren. Die Konsequenz dieses Mindsets, der sich eben in den letzten 200, 300 Jahren in Europa durchgesetzt hat, liegt auf der Hand. Die Menschen kreisen zunehmend um sich selbst. Sie sind zu dem geworden, was einmal die Theorie der Volkswirtschaftslehre den Homo economicus genannt hat. Wesen, die bei allem, was sie tun, letztlich nach ihrem eigenen Vorteil fragen. Menschen, die auf diese Weise die Anbindung an die Gesellschaft verlieren, die zu rationalen Egoisten geworden sind, die den Gemeinsinn eingebüßt haben und dementsprechend auch unpolitisch geworden sind. Auf diese Weise verliert die Demokratie als die Gesellschaftsform, die politische Organisationsform Europas nicht zufällig zunehmend an Boden. Denn rationale Egoisten, die auf Technik und Ökonomie vertrauen, die lassen sich hervorragend in autokratischen Systemen regieren. Weil die autokratischen Systeme können letzten Endes einen Gesellschaftsapparat konstruieren, in dem die rationalen Egoisten das bekommen, was sie wollen. Ein Volk von hedonistischen Konsumenten lässt sich autokratisch führen. Die Demokratie aber ist nicht für diese Art von Menschen gemacht, sondern die Demokratie braucht Menschen, die sich als soziale Wesen deuten und eben nicht als Konkurrenten auf dem Kampfplatz des Lebens. So gesehen stimmt etwas mit unserem Menschenbild nicht. Und das ist ein Problem, das sich eben gerade auch im Politischen im Augenblick manifestiert und nach meinem Dafürhalten den eigentlichen Hintergrund dafür bietet, dass die Autokratien im Vormarsch sind oder eben auch rechte Populismen zunehmend Zulauf finden. Auf diese Art und Weise also ist in Europa eine Gespensterherrschaft entstanden. Die Gespenster heißen Geld, Macht, Herrschaft, wir können auch andere Namen finden. Und ich glaube, solange dieser Gespensterkult in Europa nicht endet, ist es nicht gut um uns bestellt. Ich meine, wir sollten in einer kollektiven Anstrengung versuchen, die Gespenster zu bannen. Wie bannt man Gespenster? Frühere Kulturen wussten das sehr gut. Man bannt Gespenster, indem man sie beim Namen nennt, indem man sie quasi aus dem Halbdunkel ins Licht zerrt, sodass man sich überhaupt zu ihnen verhalten kann. Man muss sie entlarven. Und am besten entlarvt man Gespenster, indem man ihre Herkunft freilegt, indem man sich Gedanken darüber macht, wie es eigentlich zu der Gespensterherrschaft kommen konnte. Versuchen wir also die Flughöhe noch etwas zu steigern, um noch genauer hinzuschauen, oder man könnte auch sagen, graben wir noch ein bisschen tiefer, um noch mehr auf den sozusagen den Urgrund freizulegen, aus dem heraus die europäische Gespensterherrschaft entstanden ist. Wo kommt sie her? Ich sagte ja, Nach meinem Dafürhalten haben wir in Europa in dem gerade beschriebenen Sinne ein religiöses Problem. Und damit geht einher die These, dass letzten Endes die Gespensterherrschaft sich derjenigen Religion verdankt, die sie abgelöst hat. Nämlich der Religion, die über Jahrhunderte Europa beherrscht hat und die wir als die christliche Religion kennen, beziehungsweise als die abrahamitische Religiosität, wenn man noch das Judentum und den Islam mit dazu nehmen möchte. Hier haben wir die Grundlagen der geistigen Matrix, auf deren Basis die europäische Gespensterherrschaft möglich geworden ist. Was meine ich damit? Dafür müssen wir ganz kurz ausholen und uns anschauen, was das eigentlich für ein religiöser Mindset ist, der Europa über Jahrhunderte im Griff gehabt hat. Die abrahamitischen Religionen im Allgemeinen und das Christentum im Besonderen binden sich zurück an einen Gott, der in ihrem Verständnis der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde ist. So heißt es im christlichen Glaubensbekenntnis. Das heißt, diese Religion bindet sich zurück an die Macht, die die Welt erschaffen hat. An die Macht, die das Sein dieser Welt hervorgebracht hat. Diese Religion bietet dem Menschen als Sinngrund für die menschliche Existenz einen allmächtigen Gott an, der den Menschen nicht nur erschaffen hat, sondern der ihm darüber hinaus auch mitgeteilt hat, was er vom Menschen erwartet, der dem Menschen seinen Willen deklariert hat in Gestalt moralischer Gebote, die über die verschiedenen Religionen und religiösen Institutionen den Menschen über Jahrhunderte gepredigt worden sind. Die grundlegende Idee dieser Religion ist die, dass das menschliche Leben immer dann ein gutes Leben ist, wenn der Mensch den Geboten, die sein allmächtiger Schöpfer dem Menschen als seinen Willen deklariert hat, wenn er diesen Geboten Folge leistet oder ihnen genügt. Diese geistige Matrix, ganz grob gesprochen, da könnte man natürlich noch weit vertiefen, hat Europa bis in die frühe Neuzeit hinein dominiert. Dann aber kam die Renaissance, dann kam die Aufklärung und der Glauben der Europäer und Europäerinnen an diesen allmächtigen Gott, dessen Willen zu genügen, bedeutete ein gutes Leben zu führen. Der Glauben an diesen Gott wurde langsam porös und das Vertrauen in die Religion erodierte nach und nach. Was geschah nun? Es entstand eine Leerstelle, die neuerlich besetzt werden musste, und was lag näher, als sie durch sich selbst zu besetzen? Will sagen, der Mensch der europäischen Neuzeit setzte sich selber an die Stelle, an der einstmals der Gott stand, den er verehrte. Nun galt es, nicht mehr auf die Gebote eines allmächtigen Schöpfers zu setzen, sondern selbst zum Herrn und Meister über die Erde zu werden.